Servus und willkommen, hier sind Anna
und Manu. Wir wissen wenig, haben viele Meinungen und noch mehr Fragen.
Willkommen bei Ignorant Iserant, dem Podcast aus der Isar-Metropole, der grantelt und erklärt und mit vollem Munde diskutiert.
In Ignorant Iserant nehmen wir euch mit durch die absurde Welt des Alltags mit ihren kleinen und großen Aufregern.
Warum dauert alles immer so lang? Was ist eigentlich eine medizinische Indikation? Und warum wird man wegen Bürokratie manchmal wahnsinnig?
Wir schauen genauer hin. Was steckt wirklich hinter den Berufen? Wir sprechen mit Menschen, die es wissen oder zumindest so tun, als ob.
Und weil Granteln hungrig macht, testen wir, was Lieferdienste so bringen. Im doppelten Sinn. Hallo.
Guten Tag.
Na, wie geht's dir?
Danke, ganz gut. Es ist Sonntag in der Früh und ich bin wach.
Ja, das ist sehr gut. Ich habe mich, ich sag dir eins, dieses U-Bahn-Netz hier in München, S-Bahn ist noch viel schlimmer. S-Bahn brauchen wir gar nicht reden. Ich bin vor kurzem zum Flughafen gefahren und ich meine, wir sind eine Großstadt mit über 1 Million Einwohner und du kannst halt einmal pro Stunde zum Flughafen fahren, wenn du mit dem ersten Flieger fliegen willst.
Das stimmt doch gar nicht. Ach so, ihr seid ja in der Früh geflogen, oder?
Ja, ja.
Ja, das ist ja klar, das kostet so viel der Schichtzulage für die S-Bahn-Mitarbeitenden.
Aber
das kann ich verstehen. Die hätte doch auch ein Auto mieten können.
Hätten wir können, aber tatsächlich wollten wir einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Und auch, also ich muss auch wirklich sagen, ich bin ja früher immer zur Uni nach Großhadern rausgefahren. Und die U3 und U6 in München, das ist eine mittelschwere Katastrophe. Kann man ja wirklich nicht anders sagen. Also ich habe wirklich noch nie so viele Ausfälle, Verspätungen oder sonst was gehabt. Und wenn man in der Uni dann gesagt hat, ja, die U-Bahn kam nicht, dann war das wirklich schon eine anerkannte Entschuldigung, weil alle das Thema hatten mit der U-Bahn.
Aber jetzt müssen wir gucken. Also was nervt dich denn mehr? Die S-Bahn, das gehört der Deutschen Bahn, oder die MVG, der ist städtisch? Da müssen wir uns jetzt erstmal einigen. Also
kommt
beide
immer drauf
haben natürlich
an.
Viele Schnittpunkte, aber wo willst du denn jetzt hin?
Also erstmal, die S-Bahn nervt mich natürlich kolossal und dauerhaft, weil auch diese ewigen Stammstreckensperrungen, die wir haben. Und meine Güte, also dann fällt wieder einer aus, dann überraschenderweise im Winter, da schneit's. Wie kann das denn sein? Dann frieren die Züge ein, die Oberleitungen sind eingefroren, weiß der Teufel was. Also ich muss wirklich, wirklich sagen, das ist einfach nur peinlich. Peinlich.
Und für mich, also das mit der S-Bahn und der Deutschen Bahn, das kann ich völlig nachvollziehen. Das sieht man ja sowohl in den Medien als auch von den Zeiten her, sind die ja hinten im internationalen Vergleich auch hinterher. Ich glaube sogar, die Schweizer haben gesagt, deutsche Züge dürfen nur eine bestimmte Grenze der Unpünktlichkeit haben, ansonsten dürfen sie nicht in die Schweiz einreisen, damit sie das Schweizer Schienennetz nicht durcheinander bringen.
Das muss man sich mal vorstellen, wie peinlich ist das denn? Also ich meine ganz ehrlich, gut, die Schweiz ist wesentlich kleiner, da kann man halt auch schneller pünktlich sein, aber wenn andere Länder schon sagen, hey Leute, ihr seid immer so unpünktlich, ich meine, wir haben uns früher mal auf die Fahnen geschrieben, die deutsche Pünktlichkeit, davon ist halt nicht mehr viel übrig.
Das ist ja das Beste an der ganzen Sache. Durch die Privatisierung der Deutschen Bahn ist die Bahn gleichzeitig super unpünktlich geworden. Ich weiß nicht, woran es dann gelegen hat, dass es diese Entwicklung gab. Auf jeden Fall ist das der aktuelle Sachstand. Aber ich muss sagen, die Schweizer, die haben super reagiert, waren sehr unpünktlich. Und die Schweizer haben direkt Ersatzbusse organisiert, beziehungsweise auch alternative Bahnen und haben da nicht kontrolliert. Also ich war pünktlich in Bern.
Krass.
Ja, das war sehr effizient. Also wenn du an der Deutschen mit der Deutschen Bahn fahren würdest, das würde nicht funktionieren.
Ja gut, das ist ja, also auch jetzt, ne, die Strecke Berlin-Hamburg, einfach mal, das ist ja eine Hauptverkehrsstrecke, einfach mal zu sperren. Für mindestens ein halbes Jahr, weil
halbes und Jahr ist. Und das dann auch noch über die Weihnachtszeit, oder?
Ja, ich glaube schon.
Nicht, dass man sagen kann, man macht es irgendwie im Sommer, wo man vielleicht ein anderes Zeitgefühl und das Ganze ein bisschen anders wahrnimmt und sich denkt, ach, hier ist schöne Fahrt mit dem Bus oder sowas.
Ohne Klimaanlage.
Ohne Klimaanlage, genau. Macht man das im Winter, wo es eh kalt ist und man keine Lust hat auf irgendwelche Umstände.
Und die Züge dann so herrlich kuschelig voll sind, weil alle sich reinquetschen, weil wieder 3 Züge vorher ausgefallen sind.
Dafür sind jetzt die Busse wenigstens voll und du sparst an Energie. Also du musst nicht so sehr heizen, wenn so viele Menschen im Bus sind.
Ja, also ich muss schon sagen, die S-Bahn in München, das ist wirklich, 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 ich vermeide es auch einfach, S-Bahn zu fahren. Also ich vermeide es in München, S-Bahn zu fahren, wenn ich nicht unbedingt muss.
Naja, ich habe den Vorteil, ich lebe an der Stammstrecke. Also wirklich. Also ich kann mir überlegen, an welchem U-Bahnhof oder S-Bahnhof ich eben schlafe oder übernächtige. Ich kenne alle. Und daher bin ich auch, dadurch, dass an der Stammstrecke alle S-Bahn fahren, habe ich da überhaupt keinen Zugzwang, auf irgendeine bestimmte auszusuchen. Ich kann einfach nehmen, welche ich möchte. Und da funktioniert es. Ich gebe dir recht, was mich stört, sind diese Ausfälle in der Nacht. Das verstehe ich einfach nicht. Und auch dann immer wieder, also dieses erstmal die erste Seite gesperrt, dann die linke Seite gesperrt, dann die ganzen Züge gesperrt, dann fahren verschiedene, dann darfst du nur einbeinig mit der S-Bahn fahren, dann sollst du irgendwie nur kein Handgepäck, also das ist überspitzt, mitnehmen. Also ich finde das wild. Da ist irgendwie kein Plan dahinter. Also man merkt ihn zumindest nicht.
Ja, finde ich auch. Also ich finde, die S-Bahn München ist mein größter Aufreger, muss ich sagen. Die finde ich am allerschlimmsten von allen.
Die S-Bahn ist ganz schlimm.
Ja.
Ja, ich mag die Stammstrecke, aber weiter fahre ich auch nicht raus.
Ja, aber also wenn die Stammstrecke gesperrt ist, dann hast du auch keinen Vorteil.
Nee, da habe ich keinen Vorteil. Da muss ich laufen oder mit dem Fahrrad fahren. Oder auf andere öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, wie Bus. Bus mag ich ja überhaupt nicht. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag Busfahren ja mit Abstand am wenigsten.
Echt? Ich mag das eigentlich ganz gerne. Ich sitze dann so drin. Tramfahren finde ich auch gut. Dann sitzt man so drin.
Ja, Tramfahren ist gut.
Schaut man durch die Gegend. Was ist hier? Was ist da? Guckt sich ein bisschen um. Ich finde Busfahren und Tramfahren nicht schlecht.
Also Busfahren, was mich daran nervt, sind zum einen die einzelnen Stufenhöhen. Also da gibt es ja diese Busse, wo du dann extrem hoch sitzt. Dann sitzt du dann wieder relativ niedrig. Und du weißt halt nicht, also ich finde Busfahren, das sind immer so Strecken, die mag ich nicht. Ich weiß auch nicht, wieso. Und dann dieses Bremsen und Weiterfahren, ich würde ja hupen teilweise. Und der Busfahrer ist dann immer noch relativ, ja, nett. Also da kannst du so wenig reagieren, finde ich.
Ja, gut. Also Busfahren finde ich halt, ich finde es generell unangenehm, wenn du in einem von diesen Verkehrsmitteln stehen musst und dann bremst jemand scharf. Das finde ich halt super nervig, weil dann haut es mich auch immer durch die Gegend. Bin ich kein Fan von.
Also gerade im Bus hätte ich jetzt gesagt, da finde ich es am schlimmsten. Ich mag
Bus. Ja, ich gucke einfach gern durch die Gegend, deswegen finde ich Busfahren auch ganz in Ordnung.
Jetzt rate mal, wie viele U-Bahnen es in München gibt.
U-Bahnen? Wie viele Stück Züge?
Ja, wie viele Linien?
Ach so, Linien. Warte kurz, da gibt es die U1, dann gibt es die U2, dann gibt es die U3, die U4, die U5 und die U6. Dann gibt es die U7, die U8.
Genau.
Und das war's, 8 U-Bahn-Strecken. Und es soll noch eine rauskommen nach Pasing, glaube ich, irgendwo hin.
Stimmt, und dann kommt jetzt als nächstes noch eine Trambahn-Tangente im Norden.
Aha.
Ja, da soll irgendwelche Lücken geschlossen werden, damit das Ganze auch funktioniert. Könnte aber also München ist von seinen Ticketpreisen auch relativ teuer.
Ja, das stimmt.
Oder?
Das stimmt.
Also ich krieg's zwar über die Firma gezahlt, aber es ist mit Abstand auch tatsächlich europaweit sehr teuer.
Also ich bin ja jetzt nur mal in Rom, in Prag, in London, in Paris gefahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das ist allesamt günstiger. In Paris ist es cool, da kommt so alle 3 Minuten ungefähr eine Bahn. Ja. Also wenn du da was. Und Wien ist ja auch krass. Da kommt ja wirklich alle 2 Minuten hast du in Wien irgendwie eine Bahn, die in den Bahnhof einfährt. Hast du eine verpasst? Hast du sie verpasst? Dann kommt die nächste.
Besonders, die haben ja auch krass. Wien hat insgesamt 850 Kilometer Busstrecke. Wir in München tatsächlich nur 550. Und wir sind im Vergleich zu Berlin, Wien, Paris, London und Stockholm mit 4,10 Euro für das Einzelfahrtticket auch am teuersten.
Also ist da Paris so teuer?
Paris ist am günstigsten mit 2,10 Euro.
Ah ja, schau.
Und die haben das dichteste Netz, also das dichteste Metronetz.
Ja, dafür kannst du echt überall hinfahren, das ist richtig gut.
Und die haben auch mit Abstand, das wusste ich gar nicht, die höchste die höchste Anzahl an Fahrgästen, 3,4 Milliarden.
Ja, ist halt auch einfach eine riesige Stadt, muss man sagen. Paris ist ja deutlich.
Mit mehreren Millionen.
Ja, ja.
München kommt nur auf 600 Millionen Fahrgäste und Wien hat, lass mal gucken, knapp 1 Milliarde.
1 Milliarde Fahrgäste.
1 Milliarde, ja. Und aber Wien ist jetzt auch nicht so viel größer als München.
Ja. Also, naja.
Ja, was? Wien.
Ja.
Die Stadt der K&K-Monarchie.
Boah, jetzt habe ich Bock auf Sachertorte.
Ja, wir können nach Wien fahren.
Oh, das wäre schön. Ja, also wie gesagt, das regt mich sehr auf, vor allem, weil die dann wirklich nicht pünktlich kommen. Dann stehst du wieder an irgendeinem Bahnsteig. Oder das Beste war U3, U6 immer ganz groß. Der Zug endet hier, bitte alle aussteigen. Der nächste Zug, der steckt schon hinter uns. Und du denkst dir so, ja, wo ist er denn? Da kommt der nächste Zug. Da gehen die Türen gar nicht auf, weil schon so viele Leute drin sind, weil schon mehrere Züge aufgefallen sind. Also das, ich muss sagen, die MVG, die ist nicht so toll.
Ja, die MVG, das macht halt auch keinen Spaß einfach. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass die unklaren Durchsagen, also da gibt es doch auch so Memes, die zeigen, wie verschiedene Personen Vorstellungsgespräche bei der MVG haben und dann eben an dem Mikrofon sitzen und die Durchsagen üben. Und derjenige, der am meisten nuschelt und den man nicht versteht, wird angestellt. Das kommt mir jedes Mal hier in München genauso vor. Ich weiß nicht, warum die das nicht schaffen.
Ja, was ich halt krass finde, da muss ich aber auch sagen, da sind ja zum Teil die Fahrgäste schuld, ne? Wenn dann wirklich die Leute noch angepisst kommen, die Tür noch mal aufdrücken, die schon zu ist, ja, oder die zugeht und dann schmeißen die noch ihre Tasche dazwischen und dann müssen alle Sachen wieder aufgemacht werden, man steht da drin. Leute, ganz ehrlich, wenn ihr es nicht schafft, pünktlich zu sein, dann bleibt draußen stehen, das ist eure eigene Schuld. Ja.
Ja, oder auch die Menschen, die sich dann denken, ach ja, sie bleiben jetzt an der einen Tür, wo genau die meisten Leute stehen, einfach stehen und warten irgendwie gemütlich, anstatt sich auch selbstständig irgendwie zu verteilen.
Ja.
Damit der Zug gleichmäßig ausgelastet ist. Also ich würde als U-Bahn-Fahrer echt auch ein bisschen aggressiver sein. Auch verständlicherweise. Und am Hauptbahnhof mit den S-Bahnen, da gibt es ja zu den Stoßzeiten sogar Menschen, die Leute so ein bisschen verteilen.
Echt?
Also
ja,
gegen 18, 19 Uhr. Zum einen, um zu schauen, dass sie nicht an den falschen Engpässen stehen, damit die Leute nicht mehr durchgehen können. Und zum anderen verteilen sie dann die Leute auch ein bisschen.
Ja.
Das finde ich ganz sinnvoll. Aber Japan hat das anderes geregelt. Also die haben halt, also London hat, weiß ich, die zeigen zum Beispiel, wie die Auslastung in der S-Bahn an den unterschiedlichen Stellen ist.
Ja,
das siehst du, sodass du dich gleichmäßig verteilen kannst. Und Japan macht es, glaube ich, auch automatisierter.
Was ich auch, ja, das würde mich wundern, wenn ich, was ich auch richtig cool finde, das gibt's in Paris, gerade so bei den hochfrequentierten Bahnhöfen, da haben die so Glaswände, wo die U-Bahnen genau an die Türen quasi fahren und die dann sich parallel, also erst öffnen sich die U-Bahn-Türen und dann die Glaswände, dass du halt niemanden auch, da kann niemand reinfallen. Und ich fände das zum Beispiel auch gerade Hauptbahnhof, Theresienwiese, das ist super wichtig, finde ich. Aber das geht bei uns, glaube ich, nicht, weil wir unterschiedliche Züge haben. Wir haben ja noch die alten U-Bahnen zum Teil im Betrieb, die neuen und die ganz neuen. Und das passt nicht zusammen.
Ja, aber dann kannst du dann nicht einfach dann diese Glastüren ein bisschen weitermachen? Achso, du meinst von den Abständen der Türen sozusagen?
Ja, genau. Ja.
Ja, aber dafür müsste es ja eigentlich auch eine Lösung geben. Weil auch während der Wiesenzeit, wozu denn diese ganze Manpower hinstellen, damit sie die Leute weiter lotsen, wenn man da so irgendeine Digitalisierung oder eine technische Einheit einrichten könnte?
Nein, die Glastüren sind ja eher Schutz, dass niemand ins Gleisbett fällt. Und das finde ich halt gerade bei so, wie gesagt, so Großveranstaltungen. Ich fände das auch draußen am Olympiagelände total wichtig. Weil damit machst du einfach Unfallverhütung, ne?
Ja, Unfallverhütung und du kannst natürlich auch dafür sorgen, dass das, was du gerade beschrieben hast, diese Menschen, die zu spät kommen und dann die Türen aufreißen, einfach nicht mehr passiert.
Ja, genau, weil die Glastüren sind halt schon zu.
Ja, genau. Aber dann klemmen sie vielleicht zwischen beiden, Glastür und U-Bahn-Tür, stell dir das mal vor.
Das wäre schlecht.
Das wäre richtig schlecht.
Ja. Und weißt du, was ich auch gar nicht verstehe, muss ich jetzt mal wirklich sagen. Jetzt haben sie ja zum Beispiel das Sendlinger Tor, den U-Bahnhof, neu gemacht.
Kommst du da zurecht? Ich komme da nicht zurecht.
Immer. Ich komme da immer schon zurecht.
Echt?
Aber weil ich, ja, ich komme da immer schon
auch vor zurecht. Dem Umbau schon?
Ja.
Okay.
Naja, du darfst nicht vergessen, erstens habe ich da gearbeitet, zweitens bin ich schon als kleines Kind da immer lang gefahren, weil wir da meinen Vater immer besucht haben, der da auch gearbeitet hat. Und mein Mann hat ja da auch in der Nähe gewohnt. Das heißt, ich wusste schon immer, wo ich raus will.
Gut.
Aber jetzt haben sie
den ganzen... Ich komme mir davor wie so ein Hamster im Rad, beziehungsweise in so einem Labyrinth. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, wo ich genau rauskomme, wenn ich irgendwo rausgehe.
Ich möchte dich nur daran erinnern, dass du auch derjenige warst, der mal sein Auto länger gesucht hat, ne?
Das mache ich bis zum heutigen Zeitpunkt. Erst gestern wieder.
Ja, siehst du.
Länger, mein Gott, 5 Minuten, 30 Minuten, eine Stunde, Mai.
Zeiten sind relativ.
Zeiten sind relativ. Ich sollte mir angewöhnen, AirTag in mein Auto zu legen, damit ich es finde.
Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ja.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, um jetzt zu meinem Punkt zu kommen, in jeder anderen Großstadt ist es so, dass du so eine Drehtür hast oder so eine Schranke, wo du deine Karte reinstecken musst. Und dann wird die gescannt und dann kannst du durchgehen. Ja. Und warum zum Henker hat man das nicht gemacht? Man hätte diese Schranke für online, also für App-Käufe, und dann machst du halt nur einen QR-Code auf die Tickets, die man sich kaufen kann. Und dann ist es wie am Flughafen. Du gehst durch diese Schranke und dann brauchst du da, weißt du, so, wo ich mir denke, das hätte man so einfach haben können, diese QR-Codes gibt's. Und jemand, der ein Monatsticket hat oder was, der kann auch einen QR-Code einfach auf seinem Ticket haben. Zack, gescannt, ja. Und dann hast du nicht mehr dieses Geschiss von wegen, da kommen dann irgendwelche, erstens würde das, glaube ich, ganz viele Leute vom Schwarzfahren abhalten.
Ja, weil es gar nicht mehr geht. Du würdest ja im Endeffekt ja auch Kameras an diesen Schranken installieren, sodass das eigentlich nicht passieren kann.
Genau, du hättest Kameras und ich meine, es gibt ja wirklich genügend U-Bahnhöfe, wo das total einfach funktioniert. Du brauchst ja nur ein Ticket einfach.
Ja.
So.
Ja.
Und also ich...
Aber das hat gesamt Deutschland, glaube ich, nicht, oder? Lass mal überlegen.
Nee, die BVG hat es auch nicht, nein.
BVG hat es nicht. Hamburg kann ich mich jetzt auch nicht
erinnern. Nee, hat es nicht.
Frankfurt hat es auch nicht.
Nein.
Das sind die größten Städte eigentlich jetzt gewesen. Und München hat es auch nicht. Aber im internationalen Vergleich.
Also Paris hat es, London hat es, Wien weiß ich nicht.
Hatte es, glaube ich, auch.
Rom hat es.
Wien hatte es nicht.
Gut, aber Rom hat es.
Das wäre eigentlich ganz sinnvoll. Besonders, du könntest auch dann diese Obdachlosen teilweise...
Ja,
das ist ein anderes
Aber Thema. Die können im Sperrgeschoss, können die ja wenigstens dann noch sein. Das ist ja auch in Ordnung. Aber du nimmst den ganzen Schwarzfahrern die Grundlage, schwarz zu fahren.
Ja. Weil das ist ein effektives System und könntest die MitarbeiterInnen, die du dann nicht mehr kontrollieren lässt, für andere Dinge einsetzen.
Vor allem der Punkt ist ja auch, in Paris zumindest ist es ja auch so, du musst dich ja auch ausloggen. Also du musst ja, wenn du rausgehst, auch scannen. Das heißt, wenn du es dann machst, wie manche Leute, dass du für eine Kurzstreckenticket kaufst und damit einsteigst und dann irgendwo, weiß ich nicht, am ADW wieder aussteigst, das geht halt gar nicht, weil dann musst du nachzahlen.
Ja, oder mit dem Oyster-Ticket in London, du lädst halt einen bestimmten Betrag auf, stempelst ein, stempelst aus, an der Haltestelle, wo du raus möchtest, und dann wird es automatisch berechnet.
Ja.
Und so ergibt sich das.
Und und du zahlst aber nie mehr als den Maximalbetrag. Also in London ist es so, dass du gedeckelt bist auf den Maximalbetrag. Das heißt, ich glaube, das sind 17 Pfund für das Tagesticket ganz komplett Raum und mehr zahlst du auch nicht.
Ja, das ist ja einfach auch sinnvoll. Hier kannst du dir tot und dämlich zahlen. Rosenheimer Platz bis Flughafen kostet, glaube ich, ohne MVV-Ticket nochmal 8 Euro mit MVV-Ticket, also M-Netz nochmal knapp, insgesamt inzwischen 20 Euro.
Ich weiß also nicht. Wir zahlen von uns aus zum Flughafen 16 Euro insgesamt, glaube ich.
Ach so, oder 21? Dann.
Nee. Einzelfahrt.
Einzelfahrt, ja.
Ja. Aber also man könnte das halt so viel besser aufbauen und so viel sinnvoller gestalten, ehrlicherweise, weil man halt sagen muss, das, so wie es jetzt ist, können halt viele Leute schwarz fahren und nehmen das ja auch zum Anlass, um schwarz zu fahren, muss man ja auch sagen. Und, und das ist ja auch Geld, was der MVG flöten geht. Da muss man nicht ständig die Preise erhöhen und sagen so, oh, jetzt 2 Euro pro Kurzstrecke, weil ich meine, ich wohne ja so, ich brauche ja, wenn ich in die Stadt will, mal schnell mit der U-Bahn, was ja selten der Fall ist, aber dann brauche ich halt nur Kurzstrecke, weil es eine Station ist, 2 maximal. Und es gibt ja einfach diese 2 Euro, könnte man halt dann wieder 1,40 Euro machen. Natürlich können die London, Paris und so weiter und so fort das viel billiger anbieten, weil die halt einfach die ganzen Schwarzfahrer aussortieren. Oder ich sag mal so, da gibt es sicher noch 1, 2, die irgendeinen Kniff haben, wie sie da jetzt durchkommen. Aber ich sag mal, das Gros der Schwarzfahrer, der Otto-Normalverbraucher, der wird da ja nicht, der wird da nicht durchkommen. Punkt.
Ja. Ja, und das wäre auch sinnvoll. Dann würdest du ja auch valide Zahlen und Daten nochmal haben und könntest dann auch vergleichen, wie viele Schwarzfahrten du eigentlich in letzter Zeit oder in den letzten Jahren hattest.
Ja.
Klar, kennst die Corona-Jahre ausgenommen.
Ja.
Ob ich jemanden kenne?
Ja.
Nee, leider nicht. Ich war eine Zeit lang auf demselben Stockwerk wie die MVG, beziehungsweise die MVG-Kontrolleure. Die waren ganz nett. Die waren einfach nett. Ja. Aber da habe ich jetzt keine persönlichen Kontakte geknüpft. Leider.
Ja.
Aber deren Knochenjob möchte ich auch nicht haben.
Nee, auf gar keinen Fall. Also ich meine, da musst du dich da wieder mit irgendwelchen Leuten... Und ich finde gerade so Busfahrer und Trambahnfahrer, die halt offen auch angreifbar sind, das finde ich schon ist unschöner.
Dass sie darüber, dass sie übergegangen sind, dass du die ja nicht direkt anreden kannst. Und dass auch der Busfahrer zwischenzeitlich nicht mehr mit Ticketverkäufen beschäftigt ist, eigentlich nur noch im seltenen Fall, glaube ich. So wie es ja früher war, dass du beim Busfahrer deine Tickets gekauft hast und auch die Trambahnfahrer kannst du nicht direkt ansprechen.
Ja, ich glaube, die sitzen jetzt mittlerweile auch abgeschirmt, weil es halt so viele Übergriffe gab. Aber das finde ich schon auch übel, ne? Also ich meine, der fährt dich halt von A nach B und du haust dem einer rein. Was soll man denn?
Insbesondere vor welchem Hintergrund, weil du deinen Bus verpasst hast oder weil er jetzt gerade die Tür nicht aufgehalten hat, weil du jetzt gerade zu spät am Bus warst. Aber das ist ja nicht seine Schuld, dass du zu spät bist.
Ja.
Seine Priorität ist eigentlich, die Fahrgäste sicher von A nach B zu bringen zu einer bestimmten Zeit mit einem Gefährt, das ihm nicht gehört.
Ja, ich glaube aber, die haben schon auch einen krass getakteten
haben sie auch. Klar.
Zeitplan.
Na, die kommen in der Früh in die Arbeit, bekommen dann ihren Zeitplan, welche Strecke sie heute fahren. Dann kontrollieren sie erstmal ihren Bus und dann geht's los.
Ja.
Und sie sind ja abhängig, zum einen von den Fahrgästen, ob das funktioniert. Also da möchte ich keine Nachtschicht haben.
Nee, ich auch nicht.
Und zum anderen sind sie auch noch von dem Verkehr hier in München und den anderen Fahrteilnehmern abhängig. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass die Busfahrer, die Radfahrer, die ja teilweise schon sehr kreativ unterwegs sind, auch auf dem Schirm haben. Und dann auch noch diese ganzen Baustellen, die hier in München sind, die sicherlich sein müssen, weil es irgendwelche Vorgaben gibt, weil irgendwas erneuert werden muss. aber die Busfahrer sicherlich nerven. Und dann dieser Verkehr auch hier in München, also zu den Stoßzeiten.
Ja.
Und dann sollst du pünktlich sein. Klar werden die Leute dann aggressiv, wenn sie warten müssen und selbst einen Termin haben, aber dann musst du einfach mehr Zeit einplanen. So läuft das. Aber ich muss sagen, ich bin von der MVG-App tatsächlich ganz begeistert. Hier kann man nämlich nicht nur schauen, wie die einzelnen Verbindungen sind, sondern du kannst gleichzeitig auch noch dein MVG-Rad, diese komischen Roller und du kannst dir Mietautos holen. Alles über eine App. Und es zeigt dir an, welches am nächsten ist, was kostet und das wird automatisch auch abgerechnet. Wobei, das finde ich ein bisschen schwierig, weil die Abrechnung erfolgt irgendwie 2 Wochen erst später bei deinem Konto.
Ah, oh, und dann ist es so die Überraschung. Hey!
Ja, aber es ist nicht so teuer.
Okay.
Also das habe ich alles schon ausprobiert.
Ja, ich habe ja ein Fahrrad, was fährt.
So fahre ich jetzt nicht Fahrrad. So, was haben wir noch Spannendes über die MVG zu erzählen?
Weiß nicht. Die Bahnhöfe finde ich relativ sauber, muss man sagen. Das habe ich in Frankfurt anders erlebt.
Und bei der Stammstrecke hat ja auch tatsächlich jeder Bahnhof eine andere Farbe. Ist dir das schon mal aufgefallen?
Ja.
Das finde ich eigentlich ganz cool.
Die U-Bahnhöfe auch.
Welcher ist dein Lieblings-U-Bahnhof?
Ich mag Westfriedhof ganz gerne, weil ich es cool finde mit den Steinen. Das ist ganz gut geworden. Ich finde auch gern ganz schön mit den Bauzeichnungen von den alten Häusern, also die alten Bauzeichnungen von den Häusern aus der Villenkolonie.
Okay, da war ich nie.
Finde ich auch schön.
Königsplatz finde ich noch ganz schön mit den Exponaten.
Ja, stimmt.
Der ist ganz cool. Münchner Freiheit ist halt farblich ein bisschen außergewöhnlich.
Ja, ist halt wie Westfriedhof, ist auch so ein bisschen.
Genau. Mhm. Und tatsächlich, auch wenn ich mich nicht orientieren kann, Sendlinger Tor finde ich eigentlich ganz gut.
Da finde ich halt das Zwischengeschoss das gut geworden, ehrlicherweise.
Ja, das ist richtig gut geworden.
Ja, das finde ich
auch. Das war ja davor eigentlich nur grau mit den einzelnen unterschiedlichen Kiosken und Ständen.
Ja.
Aber das ist jetzt echt ganz gut geworden.
Das finde ich auch. Was ich ein bisschen traurig finde, da gab es einen super Kiosk, der hat morgens schon den Leuten, die es gebraucht haben, den Jägermeister verkauft. Weiß nicht, Münchner Eck oder so. Den fand ich recht originell, muss ich sagen. Den vermisse ich ein bisschen.
Das ist schade, dass der nicht mehr da ist. Glaubst du denn, was so ein Straßenbahnfahrer verdient?
Keine Ahnung. So 3.500 brutto, also vor Steuern.
Was ist das netto?
Weiß nicht, 2,5, 2,6?
Ja, mit Schichtzulage. Richtig gut.
Ach, hier. Krass, okay, mit Schichtzulage. Das ist aber...
Ich finde das... Also ich glaube, die Trambahnfahrer und so weiter würden das jetzt anders sehen, dass es zu wenig bezahlt ist. Aber ich finde es okay.
Oder? Ich sag mal so, man muss, glaube ich, immer den Vergleich sehen. Ne? Also das, ja. Ich finde auch, also dafür, dass es ja ein systemrelevanter Beruf auch ist, ne?
Ja,
finde ich schon, dass es zu wenig ist. Aber im Vergleich dazu, zu dem, was ich verdiene, ist es gut. Weil man muss halt überlegen, was ich mache, was die machen,
wie viel Ausbildung und solche Sachen man dahinter reingesteckt hat.
Genau. Und deswegen finde ich, dafür ist es schon wieder gut. Aber für eine Stadt wie München, muss man fairerweise sagen, ist es natürlich viel zu wenig. Und ich finde gerade systemrelevante Berufe wie Polizei, Feuerwehr, Krankenpflege, Kindergärtner, Bus- und Bahnfahrer, gerade diese Berufe müssen mehr vergütet werden, weil ja, es ist, natürlich sind die irgendwie immer da, aber was, wenn
Stimmt.
das, auch Müll, also Abfallbeseitigung und sowas, die verdienen ja auch nur, ich weiß nicht, keine Ahnung, 2000 Euro netto vielleicht, das finde ich, das macht, will ja kein anderer machen, weißt du, wie ich meine, also das wäre jetzt nicht mein Traumjob. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir dann angucke, dass aber jemand, und jetzt nimm es mir bitte nicht übel, aber jemand, der nicht jetzt du, aber in der Verwaltung arbeitet und mittags seinen Dienst quittiert und sich dann nach Hause ins Homeoffice bewegt und da vielleicht gar nicht so effektiv arbeitet, wenn der dann aber das Gehalt bekommt, was ich bekomme, und dafür aber ehrlicherweise zum System jetzt vielleicht gar nicht so viel beiträgt, weil das halt einfach, das finde ich ein bisschen unfair, muss ich sagen. Da finde ich halt einfach gerade, weil jeder möchte, dass Kinder gut versorgt sind. Jeder möchte, dass der Abfall beseitigt ist. Jeder möchte eine gute Pflege, wenn er ins Krankenhaus kommt. Jeder möchte, dass die Polizei kommt, wenn ich sie anrufe und sage, hey, passt mal auf, hier klopft einer die ganze Zeit an meine Tür und ich fühle mich unwohl. Und diese Menschen, die das arbeiten, und jeder möchte bei Regen mit der U-Bahn von A nach B gebracht werden. Und diese Menschen,
egal, wie es auch schneit und solche Sachen.
Ja, genau. Und diese Menschen, muss man fairerweise sagen, wenn die sich die Stadt München als Wohnort nicht mehr leisten können, dann gibt es die nicht mehr. Und dann können wir ganz schnell gucken, was wir mit den ganzen Verwaltungsmenschen aus dem Rathaus machen und was wir mit den ganzen Bankern machen und was wir mit den ganzen,
Mitarbeitern der großen Tech-Unternehmen, Headhunter, Investmentgesellschaften und solche Sachen machen.
Genau, weil wenn du nicht mehr von A nach B kommst und der Müll sich stapelt und hier Anarchie anfängt zu herrschen, dann...
Ja. Nee, stimmt, du hast recht. Ich habe jetzt auch nochmal parallel überlegt, wenn du auf ImmoScout gehst und guckst, du möchtest eine, weiß ich nicht, einigermaßen zentrumsnahe Wohnung, einigermaßen, dann bist du ja für eine Einzimmerwohnung bei 30 Quadratmetern schon irgendwie bei 1.000 Euro kalt. Ja. Ja. Dann sagen wir mal 1,1, 1,2 warm. Und es gibt ja diese Faustregel mit 30% deines Nettoeinkommens sollten für Miete draufgehen. Dann bräuchtest du ja eigentlich da schon 3,3, 3,4, damit das funktioniert. Und das bekommen sie halt nicht. Und das ist halt dann super schwierig, weil dann müssen sie auch Fahrzeiten wieder auf sich nehmen. Und es gibt Studien darüber, dass ab einer Fahrzeit zwischen Wohnung und Arbeit höher ab 45 Minuten die Unzufriedenheit einfach steigt. Und dann musst du halt den S-Bahn-Umkreis ausweichen, aber selbst dort steigen ja auch die Preise wieder enorm. Und das Thema bezahlbarer Wohnraum ist in München tatsächlich relativ hoch. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, am Stiegemeier Platz, das Justizgebäude. Das möchte Söder ja verkaufen. Und die Stadt probiert, ob es möglich ist, dass Söder es an die Stadt verkauft, damit hier sozialer Wohnraum entstehen kann. Was ich eine gute Sache finde.
Ja, auf jeden Fall.
Und da ja auch bald Kommunalwahlen sind, die Linken haben sich das Thema sozialer Wohnraum und auch die Grünen, ich glaube alle Parteien, auf die Fahne geschrieben.
Ja, ich finde, dazu muss man auch noch mal irgendwie eine Folge machen, weil tatsächlich sozialer Wohnraum, man muss ja sagen, auch als Vermieter ist es nur sozial, solange du nicht zu günstig vermietest, weil sonst kommt das Finanzamt und wirft dir nämlich Steuerbetrug vor, dass du die Steuer hinterziehst, weil du so wenig Miete, du musst mehr als 66% der ortsüblichen Vergleichsmiete quasi nehmen für deine Wohnung, weil sonst das Finanzamt Mauschelei sieht. Und das finde ich schon auch wieder schwierig, ehrlicherweise, weil die Leute dann natürlich sagen, nee, Moment mal, ortsübliche Vergleichsmiete ist jetzt hier in München vielleicht 18 Euro der Quadratmeter. Dann werden, so dreht sich die Spirale immer nach oben, weil dann sagen die Investoren natürlich, Mensch, toll, wir können noch mehr Miete verlangen, weil wir dürfen ja so und so viel Prozent über den Basissatz gehen. Und somit schiebt sich das alles nach oben und du kannst nichts mehr absetzen. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Tag.
Das können wir uns nochmal überlegen, da sind wir jetzt ein bisschen ausgewichen. Aber grundsätzlich sollten die Mitarbeitenden der sozialen Infrastruktur beziehungsweise, wie nennt sich das, kritische Infrastruktur, auf jeden Fall so weit bezahlt werden, dass sie hier auch überleben können.
Ja, finde ich auch. Und zwar, ich finde halt, wer arbeitet, ehrlicherweise, der muss auch leben können, weil jemand, also man muss ja fairerweise sagen, das Bürgergeld ist zum Überleben und wer arbeitet, da muss auch leben können. Und leben bedeutet auch, ich muss nicht darüber nachgehen, ob ich ins Kino gehe oder abends mal zum Essen, sondern ich kann es tun, weil ich es mir leisten kann. Und das geht halt nicht, wenn ich über 1.200 Euro Miete zahle.
Ja, und das funktioniert hier einfach nicht.
Ja. Apropos Essen gehen.
Ja, wo sind wir denn essen gegangen?
Wir haben thailändisch bestellt.
Oh ja, thailändisch war genial. Thailändisch war ja mein Highlight. Nee, fang du mal an. Fang du mal mit deinem thailändischen
Bestellung an. Also, ich habe einen Wochensieger. Und zwar habe ich bestellt...
Du weißt schon, wir nehmen alle 2 Wochen auf.
Ja, aber ich habe tatsächlich, war das so gut, dass
war
ich
das so
schon...
Gut?
Ja, das war so gut, dass ich...
Du hast es mit dem anderen wahrscheinlich mit verglichen, was nicht so gut lief.
Ja, das...
aber, machen wir das nächste Mal.
Genau, und zwar habe ich bestellt, jetzt muss ich schnell nachgucken, warte kurz. Das hieß, glaube ich, Thai Cuisine oder sowas. Was ist denn das? Da. Kannst du dir gleich sagen. Thai Fresh Cuisine hieß es. Thai Fresh Cuisine. Und das ist das erste Mal, dass wir einen 9 haben. 9 Punkte. Ich hatte Pad Thai und davor hatten wir so einen Vorspeisenteller. Mein Mann hat sich natürlich gleich wieder mit an den Futtertrog rangesneakt. der hatte ein Rinder, so ein Rindergericht, Rindfleischgericht. Und ich war wirklich begeistert. Das war so toll. die haben Fleisch von Hermannsdorfer. Das kommt in Pappverpackungen mit kleinen Smileys und Herzen drauf. Habe ich mich sehr gefreut. Es kam innerhalb der angegebenen Zeit. Preis-Leistungs-Verhältnis dafür, dass es Biofleisch ist. Wirklich gut. Und wenn ich nur dran denke, fange ich an zu sabbern. Also es war wirklich, ich kann es nicht anders sagen, es war wirklich, wirklich, wirklich gut. Und es ist wirklich bis jetzt die beste Punktzahl, das beste Rating. Es war eine 9 von 10. Und die zu 10 hat es nicht gereicht, weil das Übliche mit den Allergenen, das stand
das war
leider
zu wenig.
Nee, es stand nicht. Du hättest denen proaktiv schreiben müssen und dann hätten sie dir geantwortet, vielleicht, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Ich habe es nicht ausprobiert, weil ich habe ja keine Lebensmittelallergie, aber also dieses Essen, das war unfassbar gut. Das war, oh mein Gott, ich kann gar nicht aufhören zu reden.
Das ist ja geil. Also du hattest es mir dann auch irgendwie in Echtzeit geschrieben.
Ja.
Da war ich schon, weil wir das ja dann auch so gleichzeitig teilweise machen, da war ich tatsächlich sehr, also ehrlich gesagt war ich neidisch. Weil ich hatte auch beim Thailänder bestellt und zwar bei der Canita im Werksviertel. Und ich kenne die Canita im Werksviertel eigentlich schon sehr lange, seitdem sie im Werksviertel ist. Sie waren zuerst in einem kleineren Laden und sind dann auf eine größere Fläche ausgewichen. Und seitdem habe ich das Gefühl, dass die Qualität einfach stark abgenommen hat. Also bestellt hatte ich Som Tam Plara, das ist ein Papayasalat in Plara, fermentierter Fisch und das Pad Thai. Das Pad Thai kenne ich halt einfach noch von früher und daher ist der Vergleich da. Und es war von den Einlagen, also wie Gemüse und so weiter, gerade Zitronengras und anderen Kräutern, echt reduziert, auch von Sojasprossen. Das Fleisch war von der Menge her auch weniger. Ich hatte Pad Thai mit Hühnchen und es war einfach auch geschmacklich irgendwie so lahmarschig, ohne Salz, ohne Pfeffer. Also das kommt natürlich nicht rein von den Gewürzen her. Dafür hatte ich aber beim Tamplara ja wirklich meinen Spaß. Also da hatte ich ja echt meinen Spaß. Also ich habe nichts gegen Schafe, aber hier habe ich gedacht, wo ist meine Milch, damit das Ganze reduziert wird. Das konnte ich nicht essen. Das war so scharf, dass ich das im Nachgang sogar noch zweimal mit Wasser abgespült habe. Es dann mit Ei und Reis angebraten habe, um die Schafe ein bisschen auf die anderen Sachen zu verteilen. Und es war selbst dann noch zu scharf. Und es wurde halt nicht in der Beschreibung der Karte angegeben, dass das Ganze scharf bzw. auch sehr scharf ist. Was du normalerweise ja bei thailändischen, asiatischen Bestellungen eben hast. Da siehst du, wie scharf es ist. Deshalb gibt es für mir jetzt, glaube ich, insgesamt war nur 5 Punkte. Genau. Und zwar Preis-Leistung fand ich ehrlich gesagt dafür, dass es ein Papayasalat war mit 13 Euro relativ teuer. Also ich konnte zwar 2 Tage davon essen.
Ja, aber weil du Reis dazu gemacht hast.
Ja, genau. Fand ich das relativ teuer. Das Pad Thai hatte 15 Euro gekostet. Das fand ich ehrlich gesagt für das, was es dann schlussendlich war, auch ein bisschen zu teuer. Verpackung war nachhaltig, kann man jetzt nicht sagen. Es ist halt dieses Papier, was innen dann mit Plastik auch beschichtet
war. Ja, aber
war.
Das ist ja schon nachhaltig.
Das ist schon nachhaltig. Dann machen
nachhaltiger
wir da einen
als
Punkt.
Die Plastiker, als die Plastikboxen. Also, was übrigens auch toll war bei mir, ja. Du konntest auswählen, ob du deine eigene Box zum Abholen mitbringst.
Ah, das ist richtig gut.
Ob du diese, da gibt's ja diese Fly-Boxen oder wie das heißt. Das sind ja diese Plastikboxen, die du dann wieder wo abgeben kannst. Das hättest du haben können. Oder eben halt einmal Boxen. Das fand ich schon auch cool, weil du konntest halt, wie gesagt, hättest dir auch überall diese Plastikboxen bestellen können, die du dann bei diesen, das ist wie diese
Recap.
Recap, genau, so ähnlich wie die Recap-Becher sind diese Boxen dann.
Ja, das ist gut. Nee, das, ja, okay, dann war das zumindest nachhaltig. Essen kam in der angekündigten Zeit an. Ja, das war jetzt auch nicht schwer, weil die Strecke nicht so weit ist. Essen, ein Punkt, Verpackung war dicht und ordentlich, 2. Punkt, Essen war heiß bei der Ankunft, ja, 3.
Aber Essen, ein Punkt, wenn du jetzt da rumgemüllt hast, dann passt das ja nicht, dann kannst du dem ja keinen Punkt geben.
Essen war heiß bei der Ankunft, ist doch in Ordnung.
Ja, aber Geschmack?
Habe ich doch noch gar nicht, sah appetitlich aus, kommt das nächstes.
Ach so, okay.
Ja, ich bin noch gar nicht beim Geschmack.
Okay, ja.
Ja. Essen sah grundsätzlich erstmal appetitlich aus, ja. Geschmack war rund und ausgewogen, nein. kreativ und liebevoll zusammengestellt? Ehrlich gesagt auch nicht. Anbieter hatte transparente Informationen, Herkunft, Allergene. Naja, es stand ja nicht drauf, dass es scharf war. Die Allergene habe ich jetzt nicht so sehr gesehen. Daher schwierig, auch kein Punkt. Naja, Bonusfeeling hatte ich ja schon. Also ich habe mich schon scharf gefühlt. Also schärfer als sonst. Vielleicht war das ja die persönliche Note oder der handgeschriebene Gruß oder sowas im Essen ausgedrückt. Gibt ja so Signature Dishes und sowas, aber kann man hier auch nicht vergeben. Also ich komme auf 6.
Oh, das ist schlecht.
Ja, das ist schlecht.
Genau, was ich noch machen wollte, für alle, die es interessiert, ich wollte einen Podcast ankündigen, also beziehungsweise empfehlen. Ich höre ja auch in meiner Freizeit Podcasts und nehme nicht nur auf. Und zwar ist es der Podcast von Laura Dahlhaus. Laura Dahlhaus ist Hausärztin in Westfalen-Lippe da irgendwo oben. Und erklärt so ein bisschen das Gesundheitssystem, wie läuft das ab, warum kann ein Hausarzt nicht unendlich viele Patienten aufnehmen, was sind Regressforderungen, wie läuft das überhaupt. Und das ist auch für mich als Ärztin super interessant zu hören. Und ich denke auch, weil sie das wirklich schön auch erklärt, dass man da auch als Interessierter, der sich da vielleicht ein bisschen weiterbilden möchte und auch mal verstehen möchte, warum was, wie, wo, was ist, kann sich sicher da ein bisschen informieren.
Wegen dir bin ich ja auf den Podcast auch gestoßen und ich pflichte dir bei, der ist wirklich gut. Auch vor dem Hintergrund, dass sie sich einfach auch gerne aufregt.
Ja.
Ja, oder? Das ist ja der Punkt. Und du kannst auch so richtig mitfiebern.
Ja.
Und die Gäste, die sie hat, auch sehr spannend, aus unterschiedlichen Zweigen, mit unterschiedlichen Lebensläufen, natürlich stark medizinorientiert. Aber letztes Mal hatte ich einen, der war dann in einem Tech-Startup nach seinem Medizinstudium und seiner Tätigkeit als Oberarzt.
Ja.
Der war auch gut.
Ja.
Ja, sehr schön. Gut.
Gut.
Schönen Tag.
Dir
bis
auch.
Dann.
Tschüss. Das war's für heute bei Ignorant Isarant.
Euch regt auch ständig was auf? Ihr kennt Berufe, die niemand versteht oder Lieferdienste, die entweder völlig überbewertet oder total unterschätzt sind?
Dann schreibt uns auf Instagram @ignorantisarant.
Wir freuen uns auf eure Aufreger, Berufsfragen und Lieferdienstgeheimtipps.
Und vielleicht granteln wir das nächste Mal ja schon für euch.
Und vergesst nicht, nur wer sich aufregt, der lebt.